SWR 2 Leben.
Am 11. März 2011 ereignete sich in Japan die Dreifachkatastrophe von Erdbeben, Tsunami und Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima. Mehrere tausend Menschen arbeiten immer noch täglich auf dem radioaktiv verseuchten Reaktorgelände. Von dem, was sie dort tun, dringt wenig nach außen. In Judith Brandners Feature Atom-Gypsies erzählen drei Männer von ihrer gefährlichen Arbeit. Einer war nach der Havarie in Fukushima. Ein anderer hat jahrzehntelang in Atomkraftwerken gearbeitet. Der dritte ist Journalist. Er glaubte den offiziellen Berichten über die Lage in Fukushima nicht und heuerte inkognito als Arbeiter an.
Die Arbeiter im Atomkraftwerk werden Gypsies genannt. Sie haben keinerlei Sicherheiten. Es sind ganz verschiedene Leute. Sie kommen von überall her, um für kurze Zeit in einem AKW zu arbeiten.
Nur 10% dieser Arbeiter sind Angestellte eines Kraftwerkbetreibers, zum Beispiel von TEPCO. 90% sind Tagelöhner.
Ja, es sind überwiegend Tagelöhner, jedenfalls keine Firmenangestellten. Manchmal dürfen sie nur 2 Wochen arbeiten, weil sie in dieser Zeit schon die maximale radioaktive Belastung abbekommen haben.
Nach der Arbeit im AKW war Glücksspielzeit. Man kehrte in den Aufenthaltsraum zurück, las ein Buch, spielte Karten, japanisches Schach oder irgendein Glücksspiel. Oder man hatte die Zeitung dabei und machte Voraussagen für Pferderennen. Illegale Buchmacherei war das. Wenn der Lohn ausgezahlt wurde, war das Geld meistens schon weg. Dann gab es zu Hause immer großen Ärger.
Kirishima Shun という名前を出してもらうのは大丈夫です。僕は年齢はどうしようかな。
Nennen Sie mich schon Kirishima. Das ist nicht mein wirklicher Name. Aber wenn ich zu viele persönliche Informationen preisgebe, erkennt mich vielleicht jemand. Sagen wir, ich bin Ende 40. Ich bin Journalist. Nach der Dreifachkatastrophe im März 2011 fing ich an, undercover zu arbeiten. Ich habe mir einen Job als Tagelöhner im AKW Fukushima besorgt und dort ein halbes Jahr lang gearbeitet.
Ich heiße Setsuya Hayashi. Ich bin 42 Jahre alt, in der Präfektur Nagano geboren und aufgewachsen. Im Juni 2012 habe ich zum ersten Mal im AKW Fukushima gearbeitet. Ich bekam einen Job bei einer Firma, die Abdeckungen von Gebäuden macht. Es gibt nur wenige Gerüstarbeiter, die in 30, 40 Metern Höhe arbeiten können. Und mir war klar, dass es da einen Mangel an Arbeitern geben muss. Ich hatte diese beruflichen Erfahrungen. Deswegen habe ich direkt bei der Firma angerufen.
Das sind die Unterlagen von meinen Gesundheitsuntersuchungen in den AKWs. Da geht es um meine Augen, hier um die Haut. Keine Auffälligkeiten, alles in Ordnung. Wenn da stehen würde, auffällig, hätte es ja Probleme gegeben.
Der 75-jährige Seiichi Saito hat 20 Jahre in verschiedenen Atomkraftwerken gearbeitet. Er wohnt im Westen Japans am Meer, in der Stadt Tsuruga. Dort gibt es ein Kernkraftwerk, aus dem mehrmals Radioaktivität ausgetreten ist. Jahrelang zog Saito als Zeitarbeiter auf Baustellen durch Japan. Dann heiratete er eine Frau aus der Gegend um Tsuruga und heuerte als Installateur im AKW an. Heute lebt er von einer staatlichen Rente in Höhe von umgerechnet 450
Euro. Ich habe alles über meine Krankheiten aufgeschrieben. Hier.
Ich habe 1980,
also noch vor der Gründung der Gewerkschaft, fing es an mit körperlichen Beschwerden. 2001 sind plötzlich unglaublich starke Schmerzen ausgebrochen. 2003 hatte ich eine Schilddrüsenoperation. 2006 bekam ich einen Herzinfarkt. 2008 hatte ich eine Operation wegen einer Verengung des Lendenwirbelsäulenkanals. Danach bin ich noch mehrmals operiert worden.
Seiji Saito gründete 1981 die erste Gewerkschaft für AKW-Arbeiter, Genpatsu Bunkai. Sie agierte unter dem Dach der japanischen Transportarbeitergewerkschaft. Die Atomkraftwerke als notwendige Arbeitsplätze stellte die Gewerkschaft nicht in Frage, denn für einfache Arbeiter gab es in der Region kaum andere Arbeitsmöglichkeiten.
Wir haben jeden Abend für die Gewerkschaft gearbeitet. Wenn wir dann nach Hause gegangen sind, sind uns immer Leute von der Mafia oder von der Polizei nachgegangen. Sie haben einander abgewechselt und uns verfolgt. Bei mir haben sie Glasscheiben eingeworfen. Es gab Einschüchterungen und Drohungen. Am häufigsten waren die anonymen Anrufe zu Hause. Ich habe mich gefragt, was ist denn so schlimm daran, eine Gewerkschaft zu gründen? Ich war furchtbar wütend und dachte, dass ich weiterkämpfen muss.
Nach 4 Jahren löste sich die Gewerkschaft auf, die von Anfang an politisch und ökonomisch schwach war.
Hinter unserer Gewerkschaft stand die Kommunistische Partei. Wir kämpften für unsere Rechte als Arbeiter gegenüber der Firma. Für eine gerechte Bezahlung, so dass man von seiner Arbeit leben konnte. Irgendwann hieß es dann in der Transportarbeitergewerkschaft, zu der wir gehörten, dass wir unseren Kampf mit Unterstützung der Kommunistischen Partei übertrieben. 1982 habe ich einen Artikel in der Roten Fahne geschrieben, dem Parteiorgan der Kommunisten. In der Folge kam es zu einer Aufsplitterung der Gewerkschaft. Wie es genau passierte, kann ich nicht sagen, aber irgendwann wurde unsere Gewerkschaft für AKW-Arbeiter immer kleiner und brach in sich zusammen. Sie ist nicht zerschlagen worden, sondern einfach verschwunden. Unser größter Erfolg war, dass Unfälle, auch wenn sie noch so klein waren, nicht mehr vertuscht werden konnten. Es ist über alles berichtet worden. Die Gewerkschaft hat die Sicherheit in den AKWs thematisiert. Indem öffentlich gemacht wurde, was von den Firmen bis dahin vertuscht worden war, wurde auch den Bürgern, die kaum etwas über die Atomkraftwerke gewusst haben, vieles klar. Ich glaube, das war unser größter Erfolg.
Doch dieser Erfolg war nicht von langer Dauer. Bald wurden die Gefahren, die von der Atomkraft ausgehen, wieder verschwiegen und Zwischenfälle vertuscht. Von den Kraftwerksbetreibern und der Politik.
Am 11. März 2011 hat sich die Havarie im AKW Fukushima ereignet. Danach bin ich zum Reaktor Block 1 gefahren und habe einen Bericht geschrieben. Aber von außen konnte ich natürlich nicht feststellen, welcher Zustand im Inneren des Kraftwerks herrschte. Die Betreiberfirma TEPCO hat keine Informationen veröffentlicht, was drinnen passiert ist. Da dachte ich mir, wenn niemand darüber berichtet, was geschehen ist, weiß keiner, was wirklich los ist. Bei einem derart großen Unfall muss man doch die Öffentlichkeit informieren. Da wurde mir klar, dass es meine Aufgabe als Journalist ist, ins Innere des AKWs zu gelangen und von dort zu berichten. Das habe ich auch gemacht.
Ich habe den Berichten über die Katastrophe von Fukushima, die damals in den japanischen Medien gebracht wurden, nicht geglaubt. Es gab die Meldungen von TEPCO und der japanischen Regierung, aber da hat man nichts darüber erfahren, was im Inneren des Atomkraftwerks passierte. So habe ich selbst im Netz recherchiert und ziemliche Unterschiede zu den Informationen von unabhängigen Quellen festgestellt. Dann bin ich auf Berichte gestoßen, wonach es nicht genügend AKW-Arbeiter, zumal Spezialisten gibt.
Es war ganz einfach, hineinzukommen. Ich bin zu Hello Work gegangen. Das ist die japanische Arbeitsvermittlung. Viele Firmen suchten Arbeiter. Ich habe 10 Firmen angerufen. Bei einer Wartungsfirma für Maschinen konnte ich gleich anfangen. Das war eine der vielen Subfirmen von TEPCO.
Company, the fourth subcontractor, fifth subcontractor, very below.
Morgens versammeln sich alle Arbeiter im sogenannten J-Village. Dort bekommen sie ihre Tyrex-Schutzanzüge. Die ziehen sie an und fahren mit dem Bus zum Reaktorblock 1 des AKW Fukushima. Dort angekommen, zieht man die Schuhe aus, setzt die Masken auf und legt die weitere Schutzbekleidung an. Die Arbeiter bekommen ihre Dosimeter ausgehändigt und ziehen nochmals Schutzkleidung an. Nach der Arbeit muss man dann alles wegwerfen.
In einem AKW gibt es sehr viel Staub. Die Luft ist verschmutzt, weil sich der radioaktive Staub ansammelt. Deswegen trägt man eine Maske, die man rundum mit Klebeband abdichtet, damit ja keine Luft eindringen kann. Um atmen zu können, hat die Maske einen Filter. Wenn der nicht geschlossen ist, ist er sinnlos. Aber wenn alles dicht ist, beschlägt das Glas und man sieht nichts mehr. Dann kann man bei der Arbeit auch nicht mehr mit dem Kollegen sprechen, weil man durch die geschlossene Maske nichts versteht. Man verständigt sich nur durch Handzeichen, signalisiert okay oder nein.
Ich habe bei meinem ersten Einsatz nur einen Tag in Fukushima gearbeitet. Ich hatte gebeten, in einem Bereich eingesetzt zu werden, wo die radioaktive Belastung möglichst niedrig ist. Aber als ich in Fukushima eingetroffen bin, habe ich zuerst einen Vertrag bekommen und musste unterschreiben. Dann sollte ich an einer Stelle eingesetzt werden, wo die Belastung sehr hoch ist. Man sagte mir, ich hätte mich ins Innere des Gebäudes zu begeben und auch, dass ich mich dort nur 5 Minuten lang aufhalten dürfe.
Ich musste einen Schlauch reparieren, aus dem kontaminiertes Wasser ausgetreten ist. Um den Reaktor zu kühlen, muss ja Kühlwasser zirkulieren. Sie haben einen provisorischen, sehr schwachen Schlauch verwendet, aus dem nach dem Unfall häufig kontaminiertes Wasser ausgetreten ist.
Wo man in einem AKW eingesetzt wurde, wusste man vorher nicht. Meistens musste ich an Pumpen oder Ventilen arbeiten. Bei den Pumpen war die radioaktive Strahlung besonders hoch. Es wurde einem nur gesagt, mach diese eine Schraube zu. Und damit war die Arbeit auch schon wieder vorbei. Man wusste nicht, ob an der Pumpe etwas defekt war. Erklärungen gab es nicht. Man erfuhr bloß, dass man sich 10 Minuten oder eine Stunde im AKW aufhalten sollte. Vor dem Reingehen bekam man eine Halbmaske oder eine volle Maske. So konnte man ungefähr abschätzen, wie hoch die Strahlenbelastung war.
Die Maske hatte, ほんでハーフマスクというのは今日は放射能が少ないとこだなと、それしか分からない。
来る前に電話でそういう仕事もあるからっていう話で自分が納得していってれば分かりますよ。でも
In Fukushima bin ich also für einen höchst belasteten Bereich eingeteilt worden. Da habe ich gefragt, warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt, als ich noch in Nagano war? Daraufhin hieß es, dieses Gerede brauchen wir hier nicht. Und so bin ich nach einem Tag Arbeit gefeuert worden.
Die höchste radioaktive Belastung, die ich erlebt habe, waren 4 Sievert pro Stunde. Das ist viel, sehr viel. Wenn ein Mensch sich etwa eine Stunde an einem Ort aufhält, wo die Belastung 6 oder 7 Sievert pro Stunde beträgt, stirbt er. Bei der Radioaktivität gibt es Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlen. Wo ich eingesetzt war, gab es Beta-Strahlen. Das war der Ort mit 4 Sievert. Ich habe jeden Tag 3-4 Stunden dort gearbeitet. Radioaktive Strahlung hat eine besondere Eigenschaft. Sie verbreitet sich immer in einer Richtung. Ich habe ja beim Austausch des Schlauches gearbeitet. Hätte ich mein Gesicht dem Schlauch direkt zugewandt, hätte ich 4 Sievert abbekommen. Wenn man sich aber ein wenig wegdreht, bekommt man nicht so viel ab. Ich habe daher versucht, mein Gesicht möglichst nicht zu nahe zum Schlauch zu bringen, sodass ich bei dieser Arbeit nicht 4 Sievert ausgesetzt war.
Im Jahr 2000 sagte mir ein Arzt vom staatlichen Krankenhaus, dass mein Blutdruck nicht in Ordnung sei. Aber er könne nichts machen. Der Arzt fragte mich, ob ich Muscheln gegessen habe, japanische Körbchenmuscheln, ob ich die esse. Und dann sagte er, dass ich diese Muscheln nicht essen soll. Warum mein Blutdruck etwas mit Muscheln zu tun haben soll, hat er mir nicht erklärt.
Ich dachte, dass ich zufällig an eine üble Firma geraten sei und dass andere Firmen nicht so schlimm seien. Also habe ich beschlossen, nochmals nach Fukushima zu gehen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Subfirmen. Ich habe mich also bei einer anderen Firma beworben. Und die hat nicht gelogen, was die Arbeit betraf.
Da gibt es die Subfirma, die Sub-Sub-Firma, die Sub-Sub-Sub-Firma. Bei TEPCO, dem Betreiber des AKW Fukushima, weiß niemand, wer für welche Firma arbeitet. Aber so war das System schon immer. Damals, in den 1980er Jahren, waren wir genauso bei Subfirmen, Sub-Sub-Firmen und so weiter beschäftigt. Je weiter es runterging, desto weniger wurde bezahlt. Diese Subfirmen tun nichts anderes, als die Leute zu verpflichten und Provisionen zu kassieren. Bei TEPCO ist das heute noch genauso.
Bei meinem zweiten Einsatz in Fukushima sind dann die Yakuza-Leute auf den Plan getreten. Die japanische Mafia, die hängen in dem Geschäft mit den Tagelöhnern drin. Sie haben ungefähr ein Drittel von meinem Tageslohn genommen. Sie waren nicht als eigene Firma registriert, sondern sind als Beschäftigte einer Sub-Sub-Firma aufgetreten. Ich vermute, dass 80-90% der Firmen so agieren. Ich habe auch mit den anderen Arbeitern gesprochen. Die haben die gleiche Erfahrung gemacht.
そういう人たちがほとんどでしたね。
給料は平均すると、
Ich habe zwischen 10.000 und 13.000 Yen pro Tag für die Arbeit im AKW Fukushima verdient. Also zwischen 73 und 95 Euro. Das ist wirklich wenig. Anderswo verdient man mehr.
働いた方がお金はいいですね。
塵が入って、内部被曝。
Man atmet den radioaktiven Staub ein und es kommt zu einer inneren Strahlenbelastung. Alle werden mit der äußeren Strahlenbelastung getäuscht. Die, die gestorben sind, sind fast alle an innerer Verstrahlung gestorben. Und unsere Regierung gibt dazu überhaupt nichts bekannt.
Die Arbeitsbedingungen in den japanischen Atomkraftwerken haben sich seit den 80er Jahren, als Seiichi Saito noch als AKW-Arbeiter aktiv war, nicht geändert. Bei Arbeiten in Bereichen mit hoher radioaktiver Belastung würden den Arbeitern Zuschläge bezahlt, hatte der Chef von TEPCO auf einer Pressekonferenz im Sommer 2013 versprochen. Darauf beruft sich Setsuya Hayashi. Mithilfe der Gewerkschaft der Zeitarbeiter versucht er, die Gefahrenzulage zu bekommen, die ihm bislang vorenthalten worden ist.
Ich habe Angst vor der Mafia. Aber wenn ich schweige, verändert sich nichts. Und ich habe ja auch Anwälte an meiner Seite. Würde ich unter Pseudonym an die Öffentlichkeit gehen, wäre es vielleicht erst recht gefährlich. Ich glaube eher, dass es für mich sicherer ist, meinen Namen zu nennen und mein Gesicht zu zeigen. Würde ich über diese Praktiken der Subunternehmen nicht sprechen, würde sich überhaupt nichts ändern. Ich will das alles nicht einfach so über mich ergehen lassen.
Ich arbeite weiterhin als Undercover-Journalist im AKW Fukushima und recherchiere verschiedene Themen. Derzeit beschäftige ich mich mit der Frage, wie weit die von der Regierung veröffentlichte Strahlenbelastung von der tatsächlichen abweicht.
Im AKW Fukushima sind nach wie vor etwa 7000 Arbeiter täglich mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Sie kämpfen vor allem mit großen Mengen verseuchten Kühlwassers. Täglich fallen hunderte Tonnen an.
Wenn die Tagelöhner ihre zulässige Jahresdosis abbekommen haben, werden neue geholt und wieder neue. Und so geht das immer weiter. Ich vermute, es wird sehr bald ein Mangel an Arbeitern herrschen. Man sagt ja, dass es 30 oder 40 Jahre bis zur endgültigen Abwrackung des Kraftwerks Fukushima dauern wird. Ich glaube nicht, dass man die Menschen die nächsten 30, 40 Jahre so beschäftigen kann. Und wenn es dann keine Arbeiter mehr gibt, wird das nicht nur Japan, sondern die ganze Welt betreffen.
Wenn es nicht mehr genügend Arbeiter gibt, die die gefährliche Arbeit machen, bliebe das AKW sich selbst überlassen. Aber die radioaktive Strahlung macht nicht vor Grenzen Halt.
Atomgypsies, Arbeiter in japanischen Atomkraftwerken. Ein Feature von Judith Brandner aus dem Jahr 2016. Heute Abend geht es in einer Sendung von Martin Hecht um die verborgenen Freuden der Einsamkeit. SWR2 Tandem ab 19:05 Uhr.